Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge der aktuellen Staffel des DTTA-Podcasts, moderiert von Daniel Ringlepp und mir, Manuel Hoffmann. Wir sprechen heute mit dem leidenschaftlichen Tischtennis-Fanatiker Klaus Geske. Mit Tischtennis-Taktik und Tischtennis einfach individuell hat Klaus bereits zwei Bücher veröffentlicht, die wir natürlich gerne in den Shownotes verlinkt haben. Seine Expertise hat Klaus bei jeweils 6-monatigen Aufenthalten in China und in Schweden aufgebaut. Außerdem war er auch noch flämischer Nationaltrainer. Dann kommen wir im Gespräch auch noch auf das Thema Action-Types zu sprechen. Was ein horizontaler oder vertikaler Action-Type ist, erfährst du im Interview. Viel Spaß!
Ja, herzlich willkommen, Klaus.
Ja, vielen Dank für eure Einladung und die Möglichkeit, das heute mal im Podcast die Action-Type ein bisschen vorzustellen. Und nochmal herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr schön, ja. Guten Morgen auch von meiner Seite und freut mich, dass du Zeit für uns hast.
Wir starten mit einem kleinen Warm-up, Klaus. Wir haben 5 Fragen vorbereitet und die erste Frage wäre, um hier warm zu werden, welches war der talentierteste Spieler, mit dem du gearbeitet hast?
Da würde ich 2 nennen. Einmal bei den Frauen Jin-Tian Cerner, die ehemalige, auch 2-malige deutsche Meisterin. Und bei den Männern mittlerweile, oder ich habe ihn damals als Schüler gehabt, Cedric Neuting, der jetzt gerade auch bei den Olympischen Spielen für Belgien am Start war und in der ersten Runde dann allerdings gegen den späteren Silbermedaillengewinner Mørregaard rausgegangen ist.
Okay, super. Die zweite Warm-up-Frage wäre, muss ich ein guter Spieler gewesen sein, um ein guter Trainer zu sein?
Muss ich natürlich als Verbandsliga-Obenspieler mit Nein beantworten. Würde ich aber auch sagen, es gibt genug Beispiele. Die erste Sache ist immer, wenn, sag jetzt mal nicht böse gesagt, aber im Sport Amateure, die sich fast gar nicht auskennen, immer noch der Meinung sind, der Trainer müsste besser sein als der Athlet, dann sage ich denen immer, dann erklär mir mal, wie bei der Leichtathletik beispielsweise ein Weltrekord zustande kommt. Dann muss er ja spätestens besser sein als sein Trainer. Nächste Sache ist auch, es gibt zum Beispiel einen Kicker in der NFL, Doug Blevins, der fast für alle Mannschaften in der NFL gearbeitet hat, der sitzt im Rollstuhl. Also der kann da sehr wenig vormachen, ist aber trotzdem der Top-Trainer in dem Bereich. Genauso habe ich auch noch mal ein paar Kollegen, werden wir das nicht böse nehmen, Martin Adumait sagt auch, ich bin kein guter Spieler gewesen, oder Frank Schönemeyer, die ja auch Nationaltrainer oder jetzt Frank wieder für die deutschen Jugend am Start ist. Also es gibt genug Beispiele. Für mich ist immer, es gibt beides. Wenn ich im Fußball gucke, Pep Guardiola war ein Riesenspieler und ein Riesentrainer. Thomas Tuchel hat Landesliga gespielt, ist aber trotzdem Champions-League-Sieger geworden. Mourinho hat bis 18, 19 Leistungsfußball gespielt, hat dann gesagt, ich habe es gesehen, dass ich es nicht als Profi schaffe, ist ein sehr guter Trainer geworden. Klopp, zweite Liga, war nicht schlecht, aber wo er jetzt spielt, Liverpool, von Liverpool guckt, glaube ich, keiner einen Zweitligaspieler an und sagt sich, den nehme ich mir als Vorbild. Also es gibt genug Beispiele, es gibt beide, manche Leute, die können beides, Jürgen Persson zum Beispiel beim Tischtennis, es gibt aber, wie gesagt, auch andere Modelle.
Okay, die war sehr ausführlich beantwortet, die Warm-up-Frage. Kommen wir zur nächsten.
Die habe ich auch nicht das erste Mal beantwortet. Denn das ist ja eine Frage, die immer mal wieder kommt. Die habe ich das erste Mal von meinem ehemaligen Pastor gehört, als ich sagte mit 18, 19, ich will Tischtennistrainer werden. Er sagte, ja Klaus, ich weiß ja, dass du nicht schlecht bist, auch so Bezirkmeister oder schon mal gewesen, aber reicht denn das für oben anzuklopfen? Und wo ich dann gesagt habe, ja, ich denke schon, was natürlich auch ist, ich wusste immer, dass ich nicht bekannt bin wie Roßkopf oder wer auch immer als Spieler oder Peter Engel. Und dafür war mir klar, ich muss eben sehr früh als Trainer arbeiten und mir eben Erfahrung aufbauen. Ja.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Warm-up-Frage. Welches ist deine Lieblingsübung, die du am häufigsten im Training spielen lässt?
Ja, da habe ich eigentlich keine so für immer. Meine neueste Übung ist aber eigentlich, die ich ganz gut finde, ist so, der Blockspieler blockt ganzer Tisch frei, sodass der andere mit Rückhand oder Vorhand Topspin spielt und der Topspin-Spieler spielt über die Tischmitte, Mitte vom Tisch ungefähr und der andere muss eben immer sich hinstellen mit Rückhand oder Vorhand, also sozusagen immer auf den Wechselpunkt. dass der eine an seinem Wechselpunkt arbeitet und der andere eben an seiner Fischabdeckung unregelmäßig.
Super, du hattest ja bei der ersten Frage schon jeweils eine Frau und einen Mann erwähnt bei den talentiertesten Spielern. Welches Geschlecht trainierst du denn lieber?
Ich muss sagen, ich habe beide. Ich habe jetzt zum Beispiel auch Veronika Huth, dritte Bundesliga aus der Ukraine. Macht mir mit ihr unheimlich viel Spaß. Ich denke, Männer und Frauen, das trainiere ich eigentlich gleich gern. Für mich ist eigentlich immer wichtig, dass die Leute sehr motiviert sind. Als Team, denke ich immer noch, ist ein Männerteam etwas einfacher zu führen als ein Damenteam. Das würde ich mal so sehen und aus Erfahrung sagen.
Okay, dann kommen wir auch schon zur letzten Warm-up-Frage. Welches war denn dein größter Misserfolg als Trainer?
Ja, wenn mich immer noch mal einer fragen würde, auch im Totenbett, was würdest du anders machen? Im Tischtennis, dann würde ich sagen, im EDU-Finale mit Uerding damals, 96, da hätte ich die Aufstellung anders gemacht. Ich meine, du weißt nie, wie der Gegner kommt, aber damals spielten wir gegen Langweid mit Batorfi. Und Batorfi war eben, wussten wir, gut gegen Abwehr. Jintian Zörner ist ja Abwehrspielerin. Und dann sah ich den Trainer mit Batorfi sprechen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Trainer hieß. Und ich war mir eigentlich sicher, der bespricht mit ihr, du, wir setzen nicht nach ganz hinten. Das klappt aber auch nur, wenn du ganz das letzte Spiel auch kommt. Und ich hatte damals unseren Spielerinnen gesagt, wie wir aufstellen. Und einmal hatte ich schon mal gewechselt und da haben sich die Spielerinnen sehr geärgert und haben gesagt, Klaus, du hast gesagt, ich bin als Erster dran, du als Zweiter. Ich hatte mich jetzt vorbereitet, jetzt stellst du nochmal um. Das ist unheimlich nervig. Und ich hatte das nochmal mit Peter Engel besprochen. Und er sagte, ja, das verstehe ich. Ich war ja auch mal ein guter Spieler und dieses Umstellen ist nervig. Ich war mir damals aber ziemlich sicher, dass Batorfi an drei spielt. Genau das hatte ich mit Jintian Zörner auch gemacht. Und so haben wir das letzte Spiel, kam dann leider Jintian Zörner gegen Batorfi, obwohl Jin auch noch den ersten Satz geführt hat. Zweiten auch noch 10-6, da wurde eigentlich noch bis 21 gespielt. Aber insgesamt haben wir das Ding dann nach 5 Stunden 4-3 verloren. Ja, also das wäre meine größte Sache, die ich noch mal gerne geändert hätte, wo ich aber auch damals gesagt habe, ja, hättest du dich mal lieber auf dein Gefühl verlassen. Ja.
Super, sehr detailliert, spannend auf jeden Fall, dass du da noch die Spielstände im Kopf hast.
Genau. Ja, das vergisst du nicht. Wir sind die ganze Zeit hinterhergelaufen, und dann beim letzten Spiel, man hatte schon, ich sage jetzt mal fast so, Gefühl von Metall in den Händen, erste Hand am Pokal und als sie dann den ersten Satz dann trotzdem gewann und 10-6 am Führen war, bis dahin hatte Batorfi unheimlich schlecht gezielt, dann spielte ich auch immer langsam, Jim will nach vorne gehen, den ersten abschießen, traut sich aber nicht, ja, und ab da war dann, Batorfi zieht langsam vor, Jim geht rein und Batorfi schießt irgendwann ab und ja, da kam man leider nicht mehr in die Socken.
Sehr schön. Du hattest ja auch schon erwähnt, dass du relativ früh dich schon für das Trainerdasein entschieden hast. Erzähl doch mal kurz, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also wie bist du zum Tischtennis gekommen und wie früh ist dann die Entscheidung gefallen, dass du Trainer wirst?
Ja, ich bin eigentlich ziemlich früh zum Tischtennis gekommen. Meine Eltern haben 71 ein Reihenhaus gekauft. Und der große Traum meines Papas war es immer, ich möchte einen Hobbykeller mit Tischtennistisch haben. Gut, früher oder später kam ich dann eben auch an den Tisch. Zuerst war noch meine Schwester dran. Mich wurde noch ein bisschen zur Seite gesetzt, weil ich noch zu klein war. Aber irgendwann durfte man dann auch an den Tisch. Irgendwann bin ich dann auch zum heimischen Verein nach Miesburg gegangen, in Hannover. Und nach einem Schüleraustauschjahr in den USA habe ich mich dann beim Basketball wahrscheinlich die Bänder angerissen und beim Landeskadertraining, als wir Fußball gespielt haben, total ohne Gegnereinwirkung, sind die dann alle gerissen. Gut, früher war das noch so beim Sprunggelenk, es wurde dann ja operiert und man hat dann noch einen Gipsfuß bekommen oder ein Gipsbein bis zum Knie. Und aus Langeweile bin ich dann zum Vereinstraining gegangen und dann sah mich unser erster Vorsitzender Jens Grass und sagte auf einmal, ja Klaus, bevor du hier rumsitzt, kannst du doch auch mal den Kleinen was zeigen. Na gut, dann stand ich auf einmal vor 4, 5 Kindern, die einen erwartungsfroh anguckten. Und ja, dann ging es los und dann gefiel mir das eigentlich ganz gut. Und dann habe ich noch während meiner Schulzeit die Übungsleiterlizenz gemacht. Und nach einem Jahr sagte dann Karl Kamps, der damalige Landestrainer von Niedersachsen und später Trainer von Grenzer und Manager, Klaus, du kannst übrigens die B-Lizenz machen. Sag ich, Karl, geht noch nicht. Ich muss ja erstmal 3 Jahre Erfahrung machen. Klaus, kein Problem, habe ich schon geregelt. Du kannst Landeskader, hast genug Erfahrung, kannst auch noch 1 Jahr machen. Gut, dann hatte ich relativ früh die B-Lizenz. Und ja, dann ging es los. Dann hatte ich noch 2 Jahre Bundeswehr gemacht. Damals war ja nach dem Abitur noch 18 Monate Grundwehrdienst. Habe ich auch 24 Monate verlängert, weil ich dann eben noch mein Studium besser finanzieren konnte. Und dann wurde mir schon klar, dass ich das eben machen möchte. Dann war damals nur die Frage, machst du jetzt Diplom-Sportlehrer in Köln oder machst du noch ein zweites Fach, um das als Lehrer abzusichern? Dann ist mir aber klar geworden, du willst eigentlich nicht Lehrer werden. Und dann bin ich dann zum Studium nach Köln aufgebrochen, 89.
Und dann habe ich gelesen, dass du dann die Nationalmannschaft des Flämischen Tischtennisverbandes trainiert hast. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, es war so, ich war von 98 bis 99 in ein Jahr in Dänemark, hatte eine halbe Stelle beim dänischen Verband und bei der Provinz Jütland. Und dann hatte ich erfahren von einem holländischen Kollegen, dass in Belgien eine Stelle geschaffen worden werden sollte für ein zu aufzubauendes Tischtennisinternat. Aus meiner Zeit in Belgien hatte ich noch guten Kontakt zu belgischen Spielern, die bei uns damals bei den Herren gespielt haben. Den hatte ich dann angerufen und gesagt, du, ich wäre daran ziemlich interessiert. Den hatte ich am Samstag angerufen und am Montag rief mich der flämische Verband an, ob man sich denn mal zusammensetzen könnte. Und dann ging das ziemlich schnell und dann war es auch 9 Jahre, war ich dann von 99 bis 2008 in Belgien. Es ist so, ich war in Flandern angestellt, aber es ist so, es gibt in Belgien keine anführungsstrichen Nationaltrainer, sondern die Flamen oder Wallonen von den Spielern, die da sind, die übernehmen das dann.
Okay, ja, interessant. Und danach?
Also zum Beispiel, was soll man sagen, ich hatte einmal von meinen Jungs bei den belgischen Meisterschaften 1, 2, 3 beim jungen Einzel. Damit war die Mannschaft sozusagen schon aufgestellt für die Europameisterschaften und damit war auch klar, dass ich in dem Jahr für die Jungen als Jungen mitgehe. Ja.
Und dann, du hast dann erzählt bis 2008 und wie ging es dann, was hast du dann ab 2008 gemacht?
Ab 2008 bin ich wieder nach Hannover gegangen, wo ich auch aufgewachsen bin. Hatte mich 2-mal beim TTVN beworben für eine Stelle. Das hat nicht geklappt. Zwischenzeitlich hatte ich mich selbstständig gemacht, was ich bis heute bin und arbeite jetzt für verschiedene Vereine, 3 Vereine in der Woche, 3 Vereine noch an ausgesuchten Wochenenden und dann eben TS1 Tischtennisgeschäft, TMS um die Ecke. Die haben noch eine kleine Halle, sodass ich da noch wunderbar Einzeltraining anbieten kann.
Danke, Klaus. Dann wollen wir jetzt zu dem Thema, was du auch schon kurz angeteasert hast, kommen. Wie ist es dann bei dir zu dem Thema Action Types gekommen? Was ist das und wie hilft das mir als Tischtennisspieler weiter?
Ja, das allererste Mal habe ich davon gehört von Achim Sialino, der für den holländischen Verband arbeitet. Und der sagte so, du, es gibt da so eine Sache, da kann man sehen, welche Typen zusammenpassen und das hat auch irgendwas mit Technik zu tun. Gut, das hat mich erstmal überhaupt nicht angesprochen. Dann habe ich 2014 im Trainerbrief eine A-Lizenz-Fortbildung in Frankfurt wurde beschrieben, die Benny Daues gehalten hat. Und das ist ein Artikel, der 6 Seiten lang, nach 3 Seiten wusste ich sofort, das ist das, wonach du schon immer gesucht hast. Weil es ist ja so, wir haben ja im Tischtennis oder auch in anderen Sportarten, ich sag mal wie Tennis oder Golf, eine gewisse Technikvorstellung und bei einigen Spielern klappt das wunderbar, bei einigen Spielern nicht. Genauso, wenn man sich die Weltspitze anguckt, die ersten 20 beim Tischtennis, Tennis oder Golf, spielen die eben sehr unterschiedliche Techniken, die aber anscheinend sehr erfolgreich, weil sie sonst nicht die ersten 20 der Welt wären. Ja? Und da ist mir klar geworden, dass eben das Gute war, dass die Technik wird an den Spieler angepasst und nicht der Spieler an die Technik. Dass man eben, beispielsweise Jürgen Persson, damals war schon Glenn Öst, hat ja das Buch geschrieben, wie wird man Nummer 1 im Tischtennis? Und dann verglich er die Schlägerhaltung von Jürgen Persson, der den Schläger mehr unten am Griff anhält, und Tikkan Karlsson, der ihn mehr oben anfasst. Und dann wurden eben die Vor- und Nachteile bekannt. Und dann hieß es eben auch bei Jürgen Persson immer noch von den Schweden, ja, wenn der den Schläger richtig gehalten hätte und nicht immer so hoch gestanden hätte mit seinen Beinen, dann wäre er noch dreimal Weltmeister geworden und nicht nur einmal. Dann habe ich mal gesagt, ja toll, meine Spieler halten den Schläger oben, die sind auch tief, die kommen noch nicht mal zu den deutschen Meisterschaften. Also das kann es wohl nicht alleine sein. Und dann habe ich mich aufgemacht, habe die Ausbildung gemacht. Und was mir als zweites eben auch noch sehr aufgefallen ist, bei Action Type wird eben auch geguckt nach dem Meyer-Büchs-Typenindikator, was für ein Typ bist du von der Psyche her und wie kann ich dich am besten ansprechen? Weil es ist ja so, ich kann als Trainer die besten Tipps haben, wenn ich keinen Draht zu meinem Spieler habe, dann ist es sowieso egal, was ich dem sage oder nicht sage.
Okay. Wir sprechen dann später auch nochmal ja über Trainingsansätze. Ich denke, dann können wir das auch nochmal weiter vertiefen, wie du dann genau Action Types anwendest, um Spieler zu verbessern. Wir kommen jetzt so zu unserem zweiten Block und wollen mit dir erstmal so allgemein über die Ausbildung und Entwicklung von Spielern sprechen. Und da haben wir immer so unsere erste, ja, leicht provokante Frage. Arbeitest du lieber mit einem talentierten, unmotivierten oder motivierten, untalentierten Spieler?
Mit einem motivierten, untalentierten Spieler. Für mich ist das immer so, das ist ja das Schöne auch jetzt bei meinem Job, wenn ich zum Beispiel Spieler habe, die bei mir Einzeltraining buchen, dann sind das, ob das dritte Bundesliga-Damen ist oder jemand, der sich von einer Krebserkrankung erholt, alles Leute, die total motiviert sind. Sonst würden sie nicht in mein Training kommen und sonst würden sie nicht ihre Fahrt und die Kosten auf sich nehmen. Genauso auch bei den Vereinen sind das auch Leute, die ihr Hobby machen. Ich habe auch schon mal zwei Jungs, die ein halbes Jahr lang sehr unmotiviert zum Tischtennis kommen, gefragt, ob Tischtennis die richtige Sportart für sie ist, weil das ist deine Freizeit, die sollte dir Spaß machen. Und wenn du unbegeistert in deine Freizeit kommst, dann hast du vielleicht die falsche Sportart gewählt, die dann auch später aufgehört haben. Manche Sachen passen auch nicht unbedingt. Und wenn ich aber jetzt Eltern habe, die mir beim Vereinsfest sagen, du Klaus, mein Sohn kommt immer unheimlich gerne zum Training und er findet das total schön bei uns im Verein, das ist doch wunderbar.
Daran anschließend die Frage, du hattest ja am Anfang auch die zwei talentiertesten Spieler erwähnt, mit denen du gearbeitet hast. Was hat dann deiner Meinung nach bei denen das Talent ausgemacht?
Also bei Jin absolut der Wille und Arbeitstier im positivsten Sinne. Das kommt eben auch so, sie sagte mir immer, Klaus, also als ich noch in China war, haben wir eine Übung gemacht, 1000 Schubsbälle ohne Fehler. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, hast du wieder von vorne angefangen. Und jeder, der mal ein bisschen spielt, der weiß natürlich auch, ich kann so sicher sein wie möglich, kann immer mal ein Netz oder einen Kantenball bekommen, die ich gar nicht bekomme. Also da musst du schon lange machen. Und ich hatte sie 2 Jahre und sie hat nicht einmal, ich sag mal, so einen Lustball irgendwie gespielt. Entweder wurde er sauber abgewehrt oder es wurde eben mit der Vorhand geschossen. Und ich habe gestern noch mal nachgeguckt. Sie ist mittlerweile, wenn ich das sagen darf, über 60 Jahre und spielt immer noch in der zweiten Bundesliga an 1 in Anröchte. Also ich denke, das sagt alles.
Daran anschließend die Frage, weil ich es auch mit einer der schwersten Arbeiten im Tischtennis finde. Wie fängst du mit einem Spieler, einer Spielerin an, die das erste Mal zu dir in die Halle kommt und sagt, ich möchte Tischtennis lernen?
Ja, da kann ich auch auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Früher habe ich es immer so gemacht. Erst wurde gekontert, dann wurde Topspin auf Block gespielt und dann wurde langsam auf Unterschnitt gespielt und wenn das auch ganz gut ging, wurde als Krönung hart auf Unterschnitt gespielt. Da ist jetzt auch so, bei Action-Type unterscheiden wir unter zwei verschiedene Bewegungstypen, einmal vertikal und einmal horizontal. Vertikal sind Spieler, die mehr von unten nach oben und mehr mit Spin spielen. Typisches Beispiel Timo Boll, kommt ganz klar über Spin und zweite Sache über Härte. Gegenbeispiel Jürgen Persson, hart nach vorne, kann auch weich ziehen, ist aber erst die zweite Priorität. Leute, die wie Jürgen horizontal spielen, kann man es eigentlich genau gleich machen. Kontern, Topspin, auf Unterschnitt und dann hart auf Unterschnitt. Leute, die aber eben vertikal spielen, denen fällt es am einfachsten. Die haben meistens auch den Schläger immer gerne gleich unten, wo man sagt, halt doch mal den Schläger etwas über Tischniveau. Die kommen ganz klar über langsames Ziehen, haben gleich wunderbar Spin auf wenig Unterschnitt, dann auf Blocken. Und wenn man dann mit ihm später mit Kontern anfängt, klappt es viel, viel besser. Also man macht die gleichen Sachen, nur in einer anderen Reihenfolge, kommt den Prioritäten der Spieler zu Ende. Einmal horizontalen Spieler eben von hinten nach vorne, das können sie gleich mit dem Kontern ausleben und dann weiter. Und dann eben die vertikalen Spieler, die erst von unten nach oben anfangen und dann immer mehr auch von hinten nach vorne gehen.
Du hattest ja schon erwähnt, jetzt, woran du es erkennst, unter anderem, ob der Schläger eben schon die ganze Zeit oben ist oder runterfällt. Woran machst du es noch fest, welcher Typ bei dir in der Halle steht?
Es gibt, wenn man Action-Type die Typisierung macht, dann nimmst du der Spieler immer zwei Positionen ein. Und in einer Position ist er stabil und kann stabil stehen, und das andere Mal ist er instabil. Und ist es so, bei dem einen Sache macht man die Unterarme zusammen, Unterarme, die beiden Ellbogen, und einmal macht man sie so nach außen. Und wenn du eben die Arme innen hast zusammen, dann bist du stabil, wenn du vertikal bist. Und wenn du die Arme außen hast, bist du horizontal. Das hat zum Beispiel auch Auswirkungen in anderen Sportarten. Deswegen Action-Type kann man auf jede Sportart umsetzen. Ganz einfaches Beispiel. Wenn Ronaldo beim Fußball anläuft, auf einen Elfmeter oder einen Freistoß, dann läuft er mehr geradlinig an. Wenn Messi läuft, dann läuft er immer mehr so eine 90-Grad-Kurve. Das ist ein Zeichen für horizontal und das andere ist ein Zeichen für vertikal. Oder beim Basketball, bei Wurfarten, einmal Leute, die vertikal arbeiten, haben den Ellbogen mehr so fast direkt vorm Kopf und werfen den Ball mehr eine große Kurve. Leute, die horizontal werfen, die haben den Ellbogen mehr draußen und der Wurf kommt etwas flacher.
Spannend. Was bedeutet das dann für dich, Klaus, wenn man jetzt sich die Technik, die einer der Spieler spielt, mit dem Technikleitbild vergleicht? Wie gehst du da mittlerweile dann vor?
Da ist es so, das Technikleitbild und die Tipps, die wir den Spielern früher gegeben haben, die sind teilweise richtig für den einen und teilweise falsch. Deswegen ist auch, wenn ich manchmal eine Fortbildung gegeben habe, dann haben manchmal die Trainer nach 5 Minuten gesagt, ja, haben wir denn bis jetzt alles falsch gemacht? Das kann doch nicht so schlecht gewesen sein. Mitnichten. Es ist nur so, es gibt beispielsweise, sagen wir beim Tischtennis, beim Tennis, beim Volleyball, hab eine tiefe Ausgangsposition und halt die bei. Und jeder, der das nicht macht, das war für mich auch als Trainer früher, habe ich immer gesagt, das ist mangelnde Einsatzbereitschaft, muss man ein bisschen tiefer stehen. Ja, das ist ein bisschen anstrengender, aber dann kommst du auch besser weg. Timo Boll zum Beispiel ist ganz von oben. Das heißt, er bewegt erst seinen Oberkörper und dann die Beine. Aufschlagposition. Der Gegner wirft, er steht tief, richtig?
Ja.
Dann wirft der Gegner den Ball hoch. Was macht er dann?
Geht hoch,
viel zu hoch für Grundstellung, um was zu machen, danach wieder runterzugehen. Und das ist genau das, was wir früher nicht verstanden haben. Wenn Timo den Ball spielt, ist er tief. Und dann sagt man, siehst du, muss tief stehen. Er ist aber hoch hingekommen. Wenn man Jürgen Persson sieht, der steht relativ hoch, oder auch Malon, die stehen mit den Beinen, Knie fast überhaupt nicht gebeugt. Was gebeugt ist, ist der Oberkörper. Wie gesagt, dann wirft der Gegner den Ball hoch, dann gehen sie nochmal hoch, um dann reinzusacken. Und deswegen ist es so, beim Treffen sind sie tief, um aber von A nach B zu kommen, bewegen sich so ein bisschen dreieckmäßig in der Mitte hoch und dann sacken sie nach unten in die Vorhand oder in die Rückhand und werden dann tief. Und das ist eben der große Unterschied. Und wenn man solchen Spielern sagt, bleib tief, dann können die das nicht. Das geht von der Koordination, kriegen die das nicht gut hin. Und wenn man Pech hat, kann man sie sogar verletzen. Da war zum Beispiel auch ein Beispiel in Holland, da war ein relativ begabter Tischtennisspieler, der wurde dann aber noch beim Fußball von einer sehr bekannten Fußballschule abgeworben, war 13 Jahre etwa, kam nach 2 Jahren wieder. Und haben gesagt, hast du mit Fußball aufgehört? Ja, ich habe Knieprobleme. Ja, wie hast du Knieprobleme? Ja, ich war Verteidiger und als Verteidiger hat man von mir erwartet, dass ich vor meinem Stürmer immer tief stehe und dann Seitschritte rechts und links tief mache. Erstmal konnte ich es nicht und zweitens habe ich noch meine Knie kaputt gemacht. Und das ist eben so, für den einen ist das richtig und für den anderen ist das falsch. Und das kann man damit eben wunderbar erklären und eben eine ganze Menge falsche Energien oder sogar Verletzungen damit vermeiden. Ich hatte zum Beispiel auch einige Spieler in Belgien, die wahrscheinlich auch ganz von oben sind, also auch Hochsteher, die teilweise auch verletzt waren. Und das hätte ich wahrscheinlich vermeiden können. Aber ich wusste es damals nicht besser, leider.
Mich interessiert da noch, du hast jetzt zum Beispiel gesagt, dass Timo auch tief steht, wenn er den Ball trifft und auch Malon den Oberkörper weiter vorne hat, wenn er den Ball trifft, als wie er zu dem Ball hingeht. Was wären denn so, oder gibt es bei dir Grundprinzipien, die man einhalten muss oder in welche Position ich kommen muss, dass ich sehr gut spielen kann?
Das ist so. Die eine Position, wenn wir testen, ob du Gang von unten, also lieber tief stehst, oder Gang von oben, lieber hoch startet, ist, dass du einmal tiefer stehst und ich drücke dich dann von der Seite und einmal hoch stehst. Normalerweise von der Biomechanik müsste jeder stabiler sein, der tiefer steht als hoch, richtig?
Ja.
Wenn ich aber Leute habe, die hoch stehen und die sind hoch, dann sind die stabiler, als wenn sie tief stehen. Und von der Biomechanik dürfte das gar nicht gehen. Das geht aber trotzdem. Was ich auch immer dann gerne sage, ist, der Mensch ist keine Maschine. Als Vergleich sage ich immer gerne, wenn ich ein Auto habe, was 50 PS habe, und das fahre ich jeden Tag 100 Kilometer, wie viel PS hat das nach einem Jahr?
50 PS.
Gut. Was ist, wenn ich ein Auto mit 1000 PS habe, was ich ein Jahr in der Garage stehen lasse? Wie viel hat das dann? Immer noch 1000. Was ist, wenn ich einen schwachen Muskel jeden Tag trainiere, ein Jahr lang, der wird stark? Was wird einem starken Muskel, den ich ein Jahr nicht trainiere, wird ein schwacher Muskel? Ja? Deswegen, also ich habe beim Menschen habe ich Anpassung. Und das habe ich eben bei einer Maschine nicht. Und deswegen ist es auch so, das mag jetzt, wie gesagt, erstmal sehr komisch klingen. Wenn ich Spieler habe von oben, beispielsweise ein Ball oder beim Tennis konnte man es wieder sehr, sehr gut sehen, jetzt bei den Olympischen Spielen, ein Djokovic, wenn er an der Grundlinie steht, steht er mit in der Vorhand mit beiden Füßen auf gleicher Höhe. Gut, dann macht er den Schlag. Und welches Bein ist nach dem Schlag vorne, das linke oder das rechte?
Bei Djokovic?
Ja.
Guckt
es euch an, das linke. Und warum? Weil er ein Spieler ist, der sich auf der rechten Achse dreht. Und wenn ich mich auf der rechten Achse drehe, nach vorne, muss logischerweise das linke Bein nach hinten gehen. Sieht man auf dem Tennisplatz wunderbar. Ja? Das ist nicht immer so, weil ein Spieler nicht auch immer 100%, ich sag mal, seine Technik spielen kann. Oder zum Beispiel auch bei einem Tom Brady. American Football ist ja wahrscheinlich ein Begriff als Quarterback. Genau das Gleiche. Sehr oft kam ja die gegnerische Abwehr auf ihn zu. Dann hat er 2, 3 Schritte zurückgemacht, um Platz zu machen. Hat dann geworfen. Wie stand er? Das rechte Bein stand wie eine Säule. Das linke war teilweise sogar in der Luft, also von rechts auf links überhaupt nicht. konnte aber trotzdem 30, 40 Yards-Pässe werfen, wo dann der Kommentator mal gerne gesagt hat, oh, den hat er jetzt so aus dem Handgelenk oder Unterarm geworfen. Mitnichten, den hat er auf seiner rechten Achse geworfen. Ja.
Okay, da wäre jetzt dann so unsere Frage, wie baust du dann mit diesem Wissen das Spielsystem eines Spielers auf? Woran orientierst du dich da? Wie gehst du so vor? Stärken, Schwächen, minimieren? Das sind so immer unsere Leitfragen, die wir zu diesem Thema stellen.
Zum Beispiel ganz einfach, wenn ich einen Spieler habe wie Timo, der eben ganz klar als Stärke vertikal hat und Spin, kann ich sicherlich, wenn ich begeisterter Spieler bin, wie Jürgen Persson, probieren, den hart spielen zu lassen. Das klappt in der Regel nicht, weil das andere kann er einfach besser und das passt auch besser zu ihm. Deswegen ist es so, natürlich kann ich jetzt nicht nur, wenn ich Timo bin, nur Spin spielen. Ich muss auch gewisse Härte haben, aber es ist eben so, dass ich sage, erst kommt das Spin-Spiel und dann kommt die Härte. Genau wenn ich einen Jürgen Persson habe, kommt erst die Härte. Natürlich muss ich auch mal einen langsamen Spin spielen. Wenn ein halblanger Ball kommt, den kann ich nicht hart nach vorne spielen. Das gibt die Biomechanik gar nicht her. Ja, oder die Physik besser gesagt. Ja, das muss zum Spieler passen. Genauso ist es eben auch natürlich, wie bin ich vom Typ her? Bin ich mehr ein entscheidungsfreudiger Typ? Wie will ich spielen? Ich bin jetzt mehr im Jugendbereich oder auch mehr, ich sag jetzt mal, im normalen Vereinsbereich. Wenn ich auch mal Spieler habe, die sagen, du Klaus, ich möchte mal gerne lange Noppen ausprobieren oder ich möchte mal gerne Abwehr spielen oder auch das sehen, dann lasse ich das immer gerne zu. Manchmal meine, in Anführungsstrichen, es ist die falsche Entscheidung. Manchmal ist das sowieso, dass die Leute nach ein paar Monaten sagen, okay, du, das andere liegt mir besser. Ich habe es auch mal probiert. Wissen aber dann auch natürlich, wie man gegen dieses Material spielen kann und auch welche Sachen damit einfach sind und welche Sachen damit schwieriger sind. Das sagte mir zum Beispiel auch mal ein Spieler, ich mache manchmal im Jugendtraining 3-4 Tische, dass man sagt, der eine Tisch liegt ein Penholder-Schläger, der eine kurze Noppen, der andere lange Noppen, der andere Anti und zwei Leute spielen gegeneinander. Einmal spielst du mit dem Penholder gegen den anderen Spieler mit seinem normalen Schläger, dann wird der Schläger gewechselt. Der andere spielt mit seinem normalen Schläger und der andere wechselt Penholder. Da sagte mir ein Spieler mal, Klaus, ich habe in der Stunde mehr über Material gelernt, als in der ganzen Zeit, wo du mir andere Sachen erklärt hast oder Sonstiges. Das war für mich augenöffnend.
Ich habe dazu noch eine Frage. Ab wann erfahren denn Spieler von dir, dass du sie mit Action-Types oder mit dem Background-Wissen Action-Types trainierst oder dass es dein Ansatz ist?
Ich mache es so, also Erwachsenen erkläre ich es gleich, Kindern und Jugendlichen erkläre ich auch, dass es eben für gewisse Bewegungstypen gewisse Lösungen gibt und dann aber auch so, ich probiere immer den Spielern einen Vorschlag zu machen, dass ich beispielsweise sage, nimm mal den Ball nicht so früh, nimm den mal etwas später, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der auf rechts steht, nimm den mal rechts neben deiner Hüfte und dann guck mal, was passiert. Und wenn er dann sagt, oh, das geht ja viel besser und viel einfacher, dann sage ich immer, dann sind wir auf dem richtigen Weg, weil jetzt benutzen du deinen Körper so, wie es für ihn am einfachsten ist. Genauso ist es aber auch so, wenn jemand beispielsweise bei der Rückhand, weiß man vielleicht noch bei Jürgen Persson, der hat die Rückhand immer vor dem Treffen etwas geöffnet und dann geschlossen beim Schlag. Bei Dima Ovcharov ist es genau umgekehrt. Der macht immer eine kleine Schleife, macht den Schläger erst etwas mehr zu, als er ihn braucht, öffnet ihn dann genau, wie er braucht und zieht nach vorne weg. Wenn ich das den Spielern sage, wie ich meine, welche Rückhand für sie am einfachsten wäre und sie das machen und sagen, du, fühlst dich nicht gut an oder anders war besser, dann sage ich eben auch so, dann mach das bitte so, weil ich habe im Moment die Einsicht von Action-Type, die ich im Moment habe. Vielleicht in 10 Jahren sagt man noch, ja, der Typ passt das, aber das und das passt noch besser. Da ist für mich auch immer ganz klar im Sport, was besser ist, wird gemacht. Ja, und da war ich früher auch rigoroser in meinem Denken. Genauso muss ich immer über mich selbst lachen, wenn ich jetzt einen Vize-Europameister Djokovic sehe, der alles mit der Rückhand spielt. wo man früher gesagt hat, du kannst doch nicht mit der Rückhand in der Vorhand rumlaufen, was soll denn der Mist, wenn der Vize-Europameister wird und ein guter Bundesligaspieler ist, sagt man sich, ja, das ist vielleicht auch nicht so falsch, jedenfalls für ihn ist es eine gute Lösung.
Und wie sieht's aus bei Spielern, wo du eine Schwäche feststellst, aber die Art und Weise, wie sie das spielen, so ihre Wohlfühlzone ist? Das hat man ja auch oft, dass man sich in dem Bewegungsmuster wohlfühlt, aber das trotzdem ja die Schwachstelle des Spielers ist. Wie gehst du da dann? Geht es ja schwierig mit dem Vorschlag wahrscheinlich weiter. Da muss man ja die Spieler überzeugen.
Ja, da habe ich auch eine gute Anekdote. Ich hatte mal eine dänische Nationalspielerin und sie sollte aus der tiefen Vorhand auf Ballkiste blocken. Und dachte ihr dann, immer mit dem Bein raus, Schläger in die Seite. Und dann sagte sie, Klaus, das fühlt sich aber total blöd an. Und ich sage, wie machst du es denn sonst? Ja, ich bekomme den Ball nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, es ist immer noch besser, du fühlst dich unwohl und bekommst den Ball, als du fühlst dich wohl und du kriegst den Ball, kommst du nicht mal mit dem Schläger rein. Ja, das ist natürlich, Unwohlsein heißt für mich auch sehr oft, das ist ja die Frage, fühle ich mich unwohl, weil ich es nicht gewohnt bin. Ich sage den Spielern immer, du hast deine alte Bewegung bis jetzt vielleicht 10.000 Mal gemacht und die andere Bewegung hast du jetzt vielleicht 10 Mal gemacht. Und es ist so, du kannst die alte Bewegung nicht wie ein Lichtschalter ausschalten und die andere anschalten. Das dauert einen Moment, du musst erstmal ein paar hundert Mal die neue Bewegung machen und dich da einfinden. Da habe ich auch selbst, bis 16 Jahre nur mal sehr kurzen Arm den Vorhand-Topspin gespielt. Dann wurde mir das in Anführungsstrichen besser beigebracht mit einem besseren Armzug. Und ich weiß noch, zuerst fühlte sich das an wie eine neue Sportart. Deswegen ist das auch gut, das selbst mal mitgemacht zu haben. Aber mit der Zeit merkt man dann eben, die neue Sache wird immer mehr, kommt immer mehr in den Vordergrund. Und die alte geht immer mehr in den Hintergrund. Und manchmal nach 3 oder 4 Monaten, dann ist die neue Bewegung so normal. Und wenn dann einer mal seine alte macht, dann ist das richtig auffällig, wo man sagt, ach stimmt, so hat das früher mal gemacht. Ja,
ja. Hast du da noch andere Beispiele, Klaus, was so Trainingsmethoden oder Übungen sind, die, wo du gemerkt hast, die sind besonders effektiv, um Spieler schnell besser zu machen?
Das ist auch wieder so von, wenn man bei Action Type guckt, dann kommen einige Spieler, wie zum Beispiel Duda oder Jean-Michel C., die wollen häufig sehr oft Wiederholungen haben und die brauchen das. Andere Spieler sind wieder mehr, die eben auch mal gerne Versuch und Irrtum machen und wenn die mal 3 Schläge nicht auf den Tisch treffen, dann ist es so, wo man sagt, ja, okay, jetzt weiß ich, was nicht funktioniert und ich brauche diesen Wechsel und ich brauche diese Verschiedenheit beim Training und diese Abwechslung. Andere Spieler bringt diese Abwechslung eher durcheinander. Das war zum Beispiel auch Jürgen Persson sagte damals, also ich brauche Balleimertraining, ich brauche meine Übung und wenn ich Waldi sehe, der muss seine Sätze und Sonstiges haben, das wäre mir im Training viel zu oft, viel zu ja unregelmäßig, chaotisch, wie man es nennen wollte. Für Waldi war das aber richtig. Ja, genauso sagt auch Timo Boll in einem Podcast mit den Brüdern Kos, wo du ja gefragt hast, was ist deine Lieblingsübung? Da sagt Timo, meine Lieblingsübung ist aufschlagfrei. Das ist natürlich das auch in Anführungsstrichen, wo du hinkommen willst. Das Spiel ist frei. Du hast ja manchmal auch Jugendliche beispielsweise, die die Übung Falkenberg sehr gut spielen können, die ja vom Bewegungstechnischen nicht einfach ist. Wenn dann aber der Ball im Spiel 20 Zentimeter mehr von der Linie in die Mitte kommt, nach rechts oder nach links und sie eben sehen und handeln müssen, dann sieht die Sache auf einmal ganz anders aus, weil sie eben nicht gewohnt sind, gucken, laufen, spielen, sondern ich brauche ja gar nicht gucken, ich weiß ja ungefähr, wo mein Trainingspartner hinspielt.
Ja, ja, okay. Und wen jetzt das Thema Action Types noch mehr und intensiver interessiert, was gibt es da, wie kann man sich dazu informieren?
Also da habe ich ja mit Benny Daus, der damals den Kurs gegeben hat und der auch mit verschiedenen Sportarten in Holland arbeitet, von Tischtennis über Tennis, über Volleyball, über Fußball, haben wir das Buch Tischtennis endlich individuell geschrieben, wo eben einmal in drei Kapiteln ausgelegt ist, einmal die Sache mit dem, welche Persönlichkeitstyp bist du, dann zwei, die verschiedenen Bewegungstypen aufgezeichnet haben und dann als drittes Kapitel nochmal ganz ausführlich die 16 verschiedenen Bewegungstypen klargestellt haben, was sie brauchen, auch was sie für eine Ansprache brauchen und auch eben nochmal ganz unterschieden zwischen Rechts- und Linkshändern. Das sind zwar keine ganz großen Unterschiede, aber einige Unterschiede sind doch dabei. Das kann man unter anderem beim Verband Deutschen Tischtennisbandtrainer bestellen oder bei mir auch gerne. Meine E-Mail, wenn ich sie sagen darf, ist klaus mit k.geske, G-E-S-K-E, @gmx.de. Das Buch kostet 39,95 €, ist DIN A4 und Hardcover.
Okay, gut, ja, das,
genau. Was ich noch ganz kurz auch noch sagen möchte, ist, in dem Buch ist auch ein Vorwort von Danny Heister, dem Bundesliga-Trainer von Düsseldorf. Danny ist ja ehemaliger Spitzenspieler und auch Holländer. Er hat während seiner Trainerausbildung in Holland, hat er auch Action Type kennengelernt. Und alle Spieler, die er seitdem in Düsseldorf die bei ihm trainiert haben, beziehungsweise in Düsseldorf gespielt haben, wurden alle von Benny typisiert. Und dann ging es los. Und ich denke, dass die Zeit, er ist jetzt, glaube ich, 12 Jahre da, wenn Deutschland gegen Schweden spielt, spielt auf der einen Seite Timo Dangshu, auf der anderen Seite spielt Anton Kehlberg, Christian Karlsson, also von 6 Leuten sind 4 auch durch seine Schule gegangen und es fällt eben auf, dass er mit sehr vielen Spielern sehr gute Erfahrungen gemacht hat und sehr große Erfolge gefeiert hat.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Wie siehst du denn so die Entwicklung in den nächsten 10 Jahren?
Das finde ich eine unheimlich schwere Frage. Was mir aufgefallen ist, ich denke, wenn ich auch jetzt die Olympischen Spiele sehe, dass meinetwegen tiefe Vorhand und tiefe Rückhand kannst du eigentlich nur noch erfolgreich anspielen, wenn der Gegner schon in der anderen Ecke wirklich drin ist. Wenn ich einen Spieler tief in die Vorhand angespielt habe und den nächsten tief in die Rückhand, sodass er Zeitprobleme hat und gar nicht mehr rankommt. Steht er aber relativ mittig in Anführungsstrichen, beispielsweise bei Fan Zhendong, wo man sagt, okay, Rückhand ist er da, Vorhand ist er da, du willst noch hinspielen auf den Ellbogen, das ist ihm auch klar, das ist dann vielleicht Anführungsstrichen die kleinste Schwäche, wenn man von Schwächen reden darf. Ich denke, was immer wichtiger wird von der Platzierung, dass die Platzierung immer mehr aus den Ecken, mehr noch über die Seiten gehen, dass man eben sagt, man spielt nicht in tiefe Vorhand und Ellbogen, sondern in die Vorhandseite raus und dann in Ellbogen oder dann raus, dass man den Tisch sozusagen breiter macht. Das ist für mich eigentlich das, was ich denke, Anführungsstrichen am einfachsten umzusetzen ist. Wenn ich mir manchmal auch vor 2, 3 Jahren noch hier in Celle ein Zweit-Bundesliga-Spiel angucke und der Ball genau in die tiefe Vorhand kommt, kann man eine Briefmarke drauf kleben. Da weiß aber jeder Spieler hat genau diesen Armzug in der tiefen Vorhand drauf oder den Gegenspin oder Block oder wie auch immer. Ja, also das wäre für mich, was sonst noch möglich ist, mir auffällt, wenn ich manchmal Spin-auf-Spin-Duelle gesehen ist, die sind teilweise natürlich immer noch aus der Halbdistanz, aber teilweise eben deutlich nach vorne, was früher aus 4, 5 Metern gespielt wird, wird ja heute teilweise aus 1, 2, 1,5 Metern gespielt oder 2 Meter. Also man ist nochmal deutlich dichter rangekommen und die Schlagfrequenz ist nochmal deutlich höher dadurch geworden.
Und wo wir schon beim Blick in die Zukunft jetzt sind, wäre meine Frage an dich, was sind dann deine kurz- und langfristigen Ziele?
Gut, ich bin jetzt 57, rechne noch mit ich sage immer ungefähr 10 Jahre normale Arbeit. Danach möchte ich aber gerne noch weitermachen. Sicherlich etwas weniger Umfang, aber auf jeden Fall dabei bleiben. Ich will auf der einen Seite Tischtennis genauso weitermachen wie bis jetzt, Vereine und Einzeltraining betreuen und trainieren und dazu eben weiterhin arbeiten mit Action Type. Beispielsweise will ich eigentlich in Sportarten Tischtennis, Tennis auch, sind wir auch schon dabei, haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht und dann auch noch in zukünftig in Richtung Fußball. Und das Gute ist, ich bin tischtennismäßig im Moment erstmal ganz gut ausgelastet, aber eben wenn die Anfragen für Action Type noch rankommen, das würde ich weiterhin noch sehr gerne ausbauen, weil ich eben sehe, ich sehe das ja selbst bei mir, ich habe 2014 damit angefangen, 2017 hatte ich die Ausbildung abgeschlossen. Viele Sachen gehen viel einfacher für die Spieler und man sieht die Spieler jetzt in Anführungsstrichen für mich auch in einem neuen Licht. Das ist sehr oft eben, wie gesagt, was man früher gesagt hat, die wollen das nicht, es eben nicht können, es passt nicht zusammen. Ja? Und deswegen ist ja für mich nichts schöner. Ich hatte jetzt wieder einen Spieler, dem ich gesagt, hier, probier das mal, du bist auch jemand, der mehr auf rechts steht, probier da mal den Topspin zu spielen und man sieht, das geht vom ersten Ball an etwas runder, etwas sauberer, etwas lockerer und man fragt dann, und wie fühlt sich's an? Ja, geht richtig gut, danke, ja, wunderbar.
Ja, ja, sehr cool. Abgesehen von Action Types, Klaus, würde ich zu unserer Abschlussfrage kommen. Und zwar, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Trainer-Ich mit auf den Weg geben? Also was würdest du vielleicht wieder genauso machen? Was würdest du rückwirkend anders machen?
Ja, das ist auch so. Manchmal liegt das Gute so nah. Ich habe ja damals ein halbes Jahr ein Semester gemacht an der Sporthochschule Peking. Das war sehr gut. Dann hatte ich ja ein zweieinhalb monatiges Praktikum in Falkenberg bei Bo Persson und Stellan Bingsen und dann bei Peter Saatz noch in Malmö, der damals in Malmö Trainer war in der ersten Liga und die andere Hälfte dänischer Nationaltrainer. Was ich allerdings anführungsstrichen übersehen hatte, Mario Armesic war ja damals sehr, sehr erfolgreich in Düsseldorf und da ich in Köln studiert habe, wäre das eigentlich überhaupt nicht weit gegeben. Ich hätte bei Mario ein Praktikum auch noch dazu machen sollen. Ja, also das war, wo man manchmal sagt, okay, man guckt dann in die Tiefe. Nur bei mir war es damals so, ich war mit bereits 24 Jahren A-Lizenz-Trainer. Und dann habe ich mir gesagt, also wenn du ehrlich bist, man soll als A-Lizenz-Trainer Erstligamannschaften trainieren können, dafür bist du noch nicht bereit. Und dann ging mir durch den Kopf, was kannst du noch in einem Jahr an Fortbildung machen? Und dann, und wo? Und dann habe ich ihm gesagt, okay, damals, die Schweden waren bei den Herren ganz oben, Waldner Persson und Co. Die Chinesen bei den Damen hatten bei den Herren mal eine leichte Delle. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach doch ein halbes Jahr China und noch ein paar Monate Schweden. Und ja, wie gesagt, Amesic hatte ich aus den Augen verloren. Wenn ich noch einen Tipp geben darf für Leute, Trainer oder auch Spieler, die sich im absoluten Leistungsbereich arbeiten wollen und befestigen. Das ist ein Buchtipp von der Sportbild von dem Fußballspieler Musiala. Das heißt Winning und ist von Tim S. Grover. Und das ist der Personal Trainer, 15 Jahre lang erst von Michael Jordan und dann, als der mit seiner Karriere durch war, von Kobe Bryant. Und er sagt eigentlich nochmal, ja, wie man an die Weltspitze kommt, wie man auch da ticken sollte. Und ich liebe seinen Einstieg in das Buch, wo er anfängt und sagt erstmal, also wenn du in dem ersten Kapitel hier eine tolle Motivationsrede oder sonstiges erwartest von mir, bist du ja völlig falsch in dem Buch. Top-Leute, die was reißen wollen, die sind von sich aus motiviert. Die brauche ich nicht motivieren. Und das erinnert mich immer so an so eine Leute, beispielsweise auch Ronaldo als Fußballer, den kann man mögen oder nicht mögen. Was aber absolut außer Frage ist, ist, was der für eine Leistungsbereitschaft hat, der immer wieder fit ist, klar ist, wenn sein Fitnesstrainer eben nach 20 Jahren sagt, weißt du, nach jedem Spiel wäre noch gut, eine halbe Stunde auszuschwimmen. Ja, dann hat er in seinem nächsten Haus einen Swimmingpool um zu Hause auszuschwimmen. Dann fällt mir noch ein, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der Personal Trainer von Benedikt Duda, der hat ja damals auch, als ich die A-Lizenz-Fortbildung in Düsseldorf gemacht habe, den zweiten Vortrag gehalten und sagte eben auch, ich bin Lehrer und dann muss ich um 8 Uhr arbeiten. Und dann sagt Benedikt, ja, dann trainieren wir eben von 6 bis halb 8. Ja, dann machen wir es eben so. Ich kann eben suchen Möglichkeiten, um stärker zu werden. Oder ich kann eben auch sagen, okay, mein Trainer ist leider ab 8 Uhr nicht da, kann ich ja nichts machen. Ja, also da denke ich auch nochmal, also wie gesagt, wer im Hochleistungsbereich da tätig sein möchte oder auch hier, ist das nochmal, also das Buch kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Hatte ich auch, wie gesagt, nach dem Tipp aus der Sportzeitung und habe es nicht bereut, es gelesen zu haben.
Danke, Klaus, für die kleine und ja doch irgendwie kurze Einführung über das Thema Action Types und über deine Art und Weise, wie du über Tischtennis denkst und auch über allgemein über den Sport an sich. Ich denke, wir schaffen es, dass wir dein Buch und auch das Winning, was du jetzt gerade noch vorgestellt hast, hier in den Shownotes verlinken. Und ja, bedanken uns nochmal recht herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast und ja, wünschen dir alles Gute.
Dann sage ich nur herzlichen Dank für die Möglichkeit und ich muss nur sagen, ja, wir haben jetzt ja gut eine Stunde erzählt und gesprochen und war toll mit euch zu sprechen, hat unheimlich viel Spaß gemacht und ja, vielen Dank kann ich nur sagen.
Vielen Dank, Klaus.